Hallo und herzlich willkommen bei Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Wir starten direkt in die zweite Festivalfolge und auch hier werde ich von Johannes vom Genusstalk vertreten. Vielen, vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so supportest. Hört also auch mal bei ihm in dem Podcast. Ihr findet ihn unter Käsewein und bla bla bla, der Genusstalk mit Johannes Kirin. Mittlerweile hat Johannes über 120 Folgen aufgenommen und auch zahlreiche unserer Freaks sind dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören unserer zweiten Festivalfolge. Bis dann!
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Freaks zu Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Heute bin ich wieder in Vertretung von Sebastian am Start und freue mich auf drei prominente Gäste, die zum Thema Food Festivals die Lösung für Nachhaltigkeit und Bewusstsein, kann das denn überhaupt eine Lösung sein, etwas zu sagen haben. Und zwar, da haben wir einmal die Andrea Gruder. Sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Coach für Unternehmen, die fit für die Zukunft gemacht werden wollen. Und da haben wir Alexander Herrmann, Starkoch und TV-Star, bei dem alles ganz regional zugeht. Grenzenlose Heimat ist da das Stichwort. Und last but not least, Patrick von Vocano, der ist einerseits Mitgründer der nachhaltigsten Schokoladenmarke der Welt, Original Beans, und Präsident von Freaks to Table. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön, dass wir hier sind.
Ja, es ist wirklich ein großes Vergnügen heute.
Ja, Dankeschön.
Patrick, die erste Frage geht auch gleich an dich. 2023 war ja das erste Mal hier zu Tisch in Würzberg. 2024 jetzt das zweite Mal, gleich nochmal eine Nummer größer. Was gab eigentlich den Ausschlag, 2023 so ein Festival ins Leben zu rufen?
Weil es gebraucht wird. Die Welt braucht Liebe, um weiter zu bestehen. Und wir möchten liebend die Antwort darauf geben, auf die wichtigsten Fragen, die es auf dieser Welt gerade gibt. Und das ist Klima, das ist Ernährung, das ist, wie geht es in der Zukunft weiter? Und ich glaube, wir gucken in eine ganz, ganz positive Zukunft, wenn wir über den Tellerrand gucken, wenn wir auf dieses Festival gucken. Und deswegen gibt es zu Tisch 23.
Wir saßen halt zusammen, also Tobi Beetz, Alexander, Patrick und ich, und wir haben uns einfach überlegt, im Posthotel passieren so viele wunderbare Sachen. Die haben sich über Jahre ein großartiges Netzwerk an Lieferanten aufgebaut. Und für diese Lieferanten ist es ja oft nicht so einfach zu überleben. Und es liegt daran, dass viele Menschen einfach nicht wissen, was für großartige Produkte sie haben. Und dann kam uns die Idee, was können wir machen, was noch größer ist als das Posthotel. Und Alexander war da einer der Ersten, der gesagt hat, da bin ich sofort dabei und unterstütze das Ganze.
Also auch direkt Feuer, Flamme, Alexander.
Naja, das ist eigentlich im Grunde laufen da zwei Gedanken ineinander. Einer davon war, dass Tobi und ich mit dem Team bei so einem, ich sag mal, wirklich für die Spitzengastronomie Messe, ja, Kongress waren, das ist damals Chefsache, und es gab es 15 Jahre lang, muss man sagen, diese Chefsache, und da haben viele Köche über ihre Philosophie erzählt. Und das war ja vor 15 Jahren auch so ein aufbrechender Moment, weil früher ging es entweder, ich koche japanisch, ich koche regional, ich koche mediterran, ich koche französisch, was auch immer. Es ging Küchenstile, aber nicht Philosophie. Und in den letzten 15 Jahren haben viele Köche ihre Philosophie und was sie sich da darunter vorstellen und wie sie es machen, eigentlich initiiert. Und die Geschichte ist aber auserzählt. Das heißt, mich interessiert nicht mehr die Philosophie von jemandem, der zum Beispiel auf 1500 Meter Höhe sein Restaurant hat, aber Bienen nur bis 1200 Meter zum Beispiel fliegen. Also hat er keinen Honig, also muss er was anderes machen. Sondern mich interessiert eigentlich, ja, wie löst man denn das jetzt? Und das war der eine Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen über die Lösungen nachdenken und die Lösungen, und zwar so wie der Spitzengastronom eigentlich denkt, das auch in die Gesellschaft reinbringen. Und da war genau der andere Gedanke, der ja genauso war, wie kriege ich denn diese super Lebensmittel, die ich habe, in die Gesellschaft rein. Und so kam eigentlich etwas zusammen, was plötzlich wie so ein Wirbelwind Richtung Fahrt aufgenommen hat. Das ist von allen Seiten eigentlich bestärkt worden.
Also Produzenten und letzten Endes ja auch Köche zusammenzubringen, die dann sowas Wunderbares wie heute hier in Würzberg ja auch schaffen. Ist das denn jetzt tatsächlich ein Lösungsansatz?
Ich denke schon, weil es ist ja ein Festival. Wir haben das ganz bewusst ein Festival genannt. Es gibt ja viele Foodmarkts und Streetfoodmarkts. Und ich hatte immer das Gefühl, da geht es einfach am Ende nur um Essen oder Trinken und gar nicht darum, was esse ich und warum esse ich. Und wir nennen uns ja bewusst ein Wissensfestival. Und ich glaube, die Kombination, die Welt wird ja immer neugieriger. Und wir werden irgendwie dadurch, dass wir uns schnell auch Wissen aneignen, auch klüger. Aber sich dann Zeit zu lassen, sich einen ganzen Nachmittag von einem Stand zum anderen zu schlendern und sich mehr zu holen als nur zum Essen und zu trinken. Darum haben wir ja heute auch über 79 kostenlose Workshops. Das war uns sehr, sehr wichtig, dass jeder, der Lust hat, unabhängig vom Einkommen, ob er sich jetzt sehr teure Lebensmittel leisten kann oder nicht, man muss auch sagen, dass es manchmal einfach auch ein Privileg ist, sich gute Lebensmittel einkaufen zu können und dass man einfach in einer ganz niedrigen Schwelle Leuten Informationen gibt. Und bei 79 Workshops heute, wo mindestens 10 bis 20 Leute dran teilnehmen können, haben wir haben 2000 Menschen weitergebildet heute. Und natürlich dann die großen Panel-Talks noch, wo Alexander heute Morgen auch schon mit dabei war.
Genau, also über den Genuss dann auch bestimmte Themen, Philosophien, die ja hinter jedem Koch, hinter jeder Manufaktur auch stecken, dann auch zu transportieren und dann auch das Wissen zu vermitteln. Es gab ja auch Kurse für Kinder.
Ja, Kurse für Kinder waren super wichtig, aber man muss ja auch ein bisschen schlau sein. Weißt du, Wissenvermittlung kann ja auch schnell wahnsinnig trocken um die Ecke kommen. Und dann haben wir dann so einen Joker wie einen Alexander Herrmann. Da wissen wir halt, es gibt viele Menschen, die ihn kennen und mögen. Und auch das muss man verstehen. Er ist ja jetzt auch in seiner Freizeit hier. Und dass er uns sozusagen seine Popularität schenkt für den Tag und weil man muss das Thema auch ein bisschen sexier machen. Und dann war Alexander das Sexieste, was uns eingefallen
ist. Oh, ich habe jetzt, du hast gerade gemerkt, ich habe gedacht, wo biegt sie jetzt ab? Ich sage gleich nicht, aber diese Tonspur lade ich mir runter.
Als Handy-Klingelton.
Wir müssen den Menschen wieder Schmecken beibringen und das liebevoll. Wir müssen den Leuten erklären, warum Lebensmittel preiswert sind, nämlich den Preis wert sind. Und das müssen wir liebevoll machen, die müssen es entdecken. Und Kindern muss man heutzutage das Schmecken wieder beibringen.
Ich würde eher sagen, dass die Eltern lernen müssen, den Kindern nicht einzureden, was ihnen schmeckt oder nicht.
Genau.
Also wir sind ja, Patrick hat ja eine große Schokoladenmanufaktur und wenn man kleinen Kindern dunkle Schokolade gibt, dann spucken die das nicht aus und sagen Igitt, sondern es sind in der Regel die Eltern, die vorher sagen, das schmeckt dir aber wahrscheinlich nicht, genau. Nimm die nicht oder so, oder die ganz bewusst Produkte kaufen, wo ein Kinderkopf drauf ist und so und denken, damit tue ich meinem Kind was Gutes. Das Einzige, was passiert ist, dass man sehr im frühkindlichen Stadium einfach den Geschmack schon versaut. Also wir alle wissen, oder gerade Alexander als Koch weiß, hau viel Fett, Zucker und Salz rein und dann hast du eigentlich schon die halbe Miete. Und wenn man das eben bewusst nicht macht und sagt, darauf verzichten wir, und schaut uns mal an, wie eigen schmecken die Sachen wieder. Und es kann natürlich auch passieren, dass den Leuten einfach, dass die im ersten Moment sagen, mir schmeckt es nicht.
Lass doch Kinder wieder selber entscheiden, was sie essen. Ich glaube, der größte Fehler, den wir in Deutschland machen, ist eine Kinderkarte. Alle Kinder essen Pipi Langstrumpf und ich weiß nicht was alles, ja. Aber lass doch Kinder einfach bestellen, das kann man ein bisschen kleiner machen und dann sollen sie hinschmecken und erleben. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Kinder erleben. Sie dürfen doch was ausspucken.
Ja, im ganzen arabischen Raum ist einer der beliebtesten Snacks bei Kleinkindern schwarze Oliven. Also das ist, damit kannst du die füttern, wie niedliche kleine Tierchen. Und das ist so ein schönes Beispiel. Aber bei Kindern fängt es an, es ist ja auch Erwachsene, Jugendliche, Teenager. Und heute einfach zu erleben, dass es großartige Tacos gibt, dass es Burger gibt, aber auch Hausfrauen, die ihr gewohntes Ritual vielleicht zum Standard-Supermarkt machen und heute sehen, okay, da gibt es einen Metzger, der denkt ein bisschen anders, der handelt ein bisschen anders und aus denen, dann kann man der Familie auch auf vielen Ebenen was Gutes tun. Nicht nur, indem man sich Zeit nimmt, etwas zu kochen, sondern vorher schon in der Selektion der Lebensmittel. Und all das sollte man ja hier erlebbar machen.
Ist es denn auch Besinnung auf ja, Althergebrachtes? Ne? Ich meine, hier bei dir, Alexander, gibt es natürlich auch, wenn man die Schatzkammer sieht, jede Menge eingemachte Dinge. Natürlich, klar, auch modern verarbeitet. Aber ist es denn wieder eigentlich Besinnung zu dem, was man schon mal hatte?
Ja, das auf der einen Seite ist ja immer das, was auf dem Teller passiert, auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation. Ja? Und im Moment zum Beispiel haben wir zwei klare Rhythmen, die auf dem Teller zu finden sind. Das eine ist Klarheit, Eindeutigkeit, die gern mit dem japanischen Stil hingestellt werden, weil der Japaner macht so viel wie möglich, aber so wenig wie nötig oder andersrum an seinen Lebensmitteln. Also das ist, wenn du einfach nur ein Stück Sashimi, aufgeschnittenen Fisch, dann kommt es ein bisschen Sojasauce, das isst du da, also weniger kannst du quasi nicht mehr machen. Gleichzeitig hattest du Umami viel Tiefe. Dann auf der anderen Seite ist der zweite Teil, besinnt man sich gerade sehr auf das, was man schon so kennt. Und es ist relativ simpel, das auf den Punkt zu bringen. Wir verstehen mittlerweile alle miteinander die Welt nicht mehr. Wir verstehen die eigene Welt vor der Türe nicht, wir verstehen Politik nicht, wir verstehen Weltpolitik nicht, wir verstehen nicht, welche Bewegungen da und hier passieren. Das heißt, man ist in einem ganz großen, ich weiß nicht mehr, um was es sich dreht, ich hätte gern irgendwas, was ich noch verstehe. Und wenn du dann beim Essen hochkreativ hergehst oder, ich sage mal, sehr verwirrend, weil du die Leute durch inspirative Kraft mitnehmen möchtest, dann mag das schon in Ausnahmen seine Berechtigung haben, aber im Großen und Ganzen sind sie froh, wenn sie sitzen können und etwas zu essen, was sie sofort begreifen in Herz und Seele. Und das ist aber nicht, was bewusst passiert, das ist ein unterbewusster Moment, der da stattfindet und abläuft. Und darauf musst du als Gastronom, als Koch ein Stück weit auch die Antwort haben. Also du musst eigentlich immer die Gesellschaft versuchen zu lesen, um das dann auf dem Teller abzubilden, weil am Schluss musst du ja nicht nur erfolgreich sein, sondern der Köder muss auch dem Fisch schmecken.
Und da kann ich als Trendforscherin oder als Dozentin für Trendmanagement auch richtig rein klugscheißern, indem ich sage, dass wir das schon immer in unserer Gesellschaft hatten, dass immer dann, wenn die größte Verwirrung ist, der Blick zurück etwas ist, was wir sehr lieben. Das erleben wir gerade auf sehr unangenehme Art und Weise im politischen Geschehen. Dass Parteien angeblich einfache Lösungen für sehr komplexe Themen haben. Und das Ähnliche erleben wir genauso in der Lebensmittelindustrie. Also diese Sehnsucht nach dem Einfachen, nach dem Blick zurück, der nie die Lösung sein kann. Aber vielleicht ist es manchmal einen kurzen Moment wichtig, innezuhalten. Und das hatten wir aus dem Trendmanagement in den letzten 15 Jahren sehr intensiv. Also ich glaube, ganz Berlin ist überschwemmt worden mit Maultaschen. Und es war nicht mehr das fancy japanische oder das thailändische oder das südamerikanische Restaurant. Es war die bodenständige schwäbische Küche. Und jetzt verändert sich das wieder. Und jetzt kommt eine große Neugierde, die vor allem getrieben ist durch ein tiefes Bewusstsein, dass man, wenn man isst, vielleicht ist das der kleinste Punkt, den man in der Hand hat, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Also man hat so das Gefühl, ich kann so wenig entscheiden, die Themen sind zu groß und zu komplex, aber wenn ich einkaufe und wenn ich essen gehe, dann kann ich eine ganz Kleinigkeit dazu beitragen. Und das erleben wir eben dann, dass gerade aktuell gastronomische Betriebe, die sich um sowas kümmern, und zwar ehrlich kümmern. Also wir machen nicht so ein nices Greenwashing, was viele machen, sondern in der Tiefe. Und das sehen wir ja im Posthotel bei dem ganzen Team vom Alexander. Was die heute ernten, ist ein Prozess, der über 10 Jahre passiert ist. Und der Gipfel dieser 10 Jahre ist halt jetzt dieses Food Festival.
Richtig. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, der kleinste Teil, die Entscheidung am Point of Sale, den man da ja auch treffen kann, das ist ja immens wichtig. Jetzt haben wir hier so ein Food Festival, ja. Wie kriegt man das denn tatsächlich noch stärker in die Köpfe reintransportiert? Ich meine, 16.000 Leute waren hier. Von diesen 16.000 nehmen sicherlich ja nicht alle genau das mit, was du gerade beschrieben hast.
Aber und das ist egal. Das ist wirklich egal.
Steht der Tropfen, hüllt den
ja,
Stein?
Ja, es ist einfach, vor allem geht es darum, dass die Leute heute Spaß haben sollen. Genau. Und sie sollen Spaß haben in Üppigkeit, viel und toll und gut zu essen. Und man muss auch sagen, dass unsere Produkte ja wirklich wahnsinnig günstig sind, die wir haben. Also wir haben sehr viele Spitzenköche heute da, die wirklich preiswerte Gerichte haben. Hier gibt es nichts über 10 Euro. Das spielt sich meistens so um die 7 Euro ein. Und wir alle wissen, wie weit wir laufen müssen, um ein hervorragendes Lebensmittel für 7 Euro zu bekommen. Aber das ist das eine, was genauso dazu gehört ist, dass es Musik hier gibt, dass es von der Blasmusik bis zu einer coolen Band, dass wir eine Tätowiererin da haben, dass wir lustige Sachen einfach auch haben. Dann Essen hat so viel Hormone, Liebe. Das Lieblingswort von Patrick ist ja Liebe. Und ich denke, das merkt man heute, wenn man über das Gelände läuft. Es ist unheimlich friedliche Stimmung. Und ich habe mir gerade gedacht, das ist ein Volksfest, was wir heute haben, im besten Sinn. Also nicht so rechts aufgeladen, wie es leider oft missbraucht wird, sondern also wir haben hier Männer, Frauen, Kinder, alt, jung, die ganz lang viel im Kreis laufen und es einfach genießen, überall zu sein und zu gucken. Und das vermisse ich oft bei Food-Festivals, wo ich das Gefühl habe, da geht es um Kommerz und gesehen werden. Und das so ein bisschen, es ist irre, das alles für 8 Stunden zu machen, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen.
Aber vielleicht ist das auch genau das wichtigste Geheimnis, dass jeder, der hier ist, jeder, der hier als Aussteller da ist, egal ob er ein Gemüse dabei hat oder ein Gericht kocht oder ob er ein Glas Honig oder Gewürze dabei hat, jeder ist persönlich bekannt. Also es ist nicht so, dass sich irgendjemand bewirbt und sagt, ich würde gern kommen und kriegt eine Standmiete und dann ist er irgendwie da, so auf großen Messen, sondern das ist wahrscheinlich das Persönlichste, was du als Gastronom plus seinen Zulieferern, also sprich die Landwirte, Metzger, Bäcker und Co. Haben kannst. Und durch diese Situation haben wir eben keinen unternehmerischen Ablauf der ganzen Geschichte, sondern wir haben wirklich die Liebe und Leidenschaft, die alle mitbringen. Und das spürst du, glaube ich, bei den Leuten. Und es ist halt einfach auch nicht so, du hast es noch nicht gesehen. Geh doch mal auf einen Adventsmarkt. Das finde ich immer so Wahnsinn, die Weihnachts- und Adventsmärkte. Ich verstehe gar nicht, warum da weiße Tennissocken irgendwo bei einem Stand sind. Und du hast doch da auch gar keine Lust mehr, was zu kaufen. Also mir geht es jedenfalls so. Gibt natürlich Ausnahmen. Ich will mal hier auch ein bisschen korrekt sein. Aber im Großen und Ganzen ist das eher fragwürdig. Und hier gehst du von Stand zu Stand und kannst unfassbar viel entdecken. Und alles ist vorher eigentlich auch schon auf Qualität geprüft. Ja, da warst du ja, Patrick, ja sowieso einer. Du bist ja der härteste Prüfer überhaupt.
Ja, das ist die härteste Door. Wir haben die härteste Tür Deutschlands, was Food-Ethik angeht. Also das ist unsere Bulldogge hier. Und da geht keiner vorbei. Und man muss auch sagen, Patricks Hartnäckigkeit zahlt sich auch aus, weil es gibt halt dann auch Produzenten, die sagen, wir finden euch so toll, dann muss ich halt mein Produkt ändern, damit ich euren ethischen Standards gerecht werde. Und das ist ja etwas, was Patrick mit seiner Schokoladenmanufaktur seit vielen Jahren macht. Und deshalb war er für uns auch eine Inspiration für Mut, um da zu sagen, nee, wir sind einfach an dem Punkt, wird da nicht rumgeschwubbelt. Entweder oder.
Ja, und das Lustige, also ich muss euch die lustigste Geschichte von diesem Foodfestival noch erzählen. David Pirella hat den größten Smoker Europas, er macht das geilste Barbecue. Und Tobi und ich haben gesagt, der kommt bei uns aufs Festival. Ich rufe David an und sage, David, du, dann und dann ist das. Und er so, er hat wirklich keine Zeit und das geht nicht. Ich so, Tobi, der hat mir jetzt abgesagt. Ich dann beim Lucky angerufen. Tobi nochmal beim David angerufen und beim Tobi hat er dann zugesagt, weil der Luki ihn angerufen hat und hat gesagt, ist gar kein Problem, meine Veranstaltung ist um 21 Uhr zu Ende, du kannst dann wegfahren.
Also man merkt, dass das Netzwerk ist, also Luki Maurer ist ja sehr bekannter Fleischproduzent, nennt man das so, und dass die sich untereinander empfehlen und auch, wir sind ja noch ein sehr unbekanntes Festival, also man muss ja sagen, es ist schon, ich muss mich heute auch kurz kneifen, ich weiß nicht, wie es euch ging, also es ist das zweite Festival, 15.000 Besucher.
Ich kann dir sagen, ich musste mich nicht selber kneifen, das haben schon andere für mich gemacht. Ja, genau. Ich wurde heute schon öfters gekniffen. Ja.
Und ein Bedenken, was wir wirklich immer hatten, ist, dass die Leute das einfach nur mit einem Food-Festival verwechseln, so ein Street-Food-Festival, wie es Millionen auf der ganzen Welt gibt. Und da hat unser Marketing-Team einfach auch einen sensationellen Job gemacht, dass wir von Anfang an gesagt haben, es ist ein Wissens-Food-Festival. Und Wissen ist ja leider durch Vorurteile besetzt mit trocken, langweilig. Und wir hoffen, wir können da einfach neue Wege gehen und zeigen, nee, Wissen ist eigentlich das Schönste, was dir passieren kann. Dass du was Neues lernst, was Neues erfährst, was Neues mitbekommst und dann auch noch schmeckst. Und heute war es so voll, wir haben auch richtig viel gefühlt.
Ja, also es gibt viele Musikfestivals, es gibt nur einen Woodstock und es gibt nur einen Foodstock und das sind wir.
Ja, ganz klare Ansage. Also
das ist gut.
Ich muss sagen,
Foodstock, das ist jetzt genau.
Superlative ist etwas, was jeder im Team hervorragend beherrscht.
Ja, aber die braucht man ja auch, wenn man sowas schaffen will. Ja. Und es ist ja wirklich ein Lebensgefühl, das hier transportiert wird. Ja. Von jedem Einzelnen, jeder, der mitarbeitet, jeder, der letzten Endes ja auch als Manufaktur hier steht, der transportiert ja genau das mit jeder Pore für sein Produkt brennt er und das spürt man ja dann auch, wenn man da steht und sagt, ja, was ist denn jetzt das Besondere? Und dann kriegt man ja direkt die Auskunft. Und mir geht es immer wieder so, wenn ich sowas erlebe, dann entdecke ich plötzlich Dinge, die vielleicht gar nicht mal so weit von mir entfernt sind und denke, warum habe ich den noch nie irgendwo gesehen oder von ihm gehört.
Ja, ich muss schon sagen, wir sind schon ganz schön eine Großkotze und so Kleindenken fällt uns echt schwer und manchmal ist mir auch selbst unangenehm. Aber ich muss sagen, wir lösen es halt auch ein. Und am Ende geht es darum, also groß Welle machen und dann nicht liefern. Und am anderen Ende muss man halt auch mal groß denken. Und was man vielleicht auch mal erwähnen kann, dass das ganze Festival engagiert wird von Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Also jeder Mensch, der hier über diesen Platz läuft und ein Schild um den Hals hat, der arbeitet teilweise seit Monaten in der kompletten Freizeit umsonst, damit 80 Manufakturen ihre Produkte vertreiben können und Wissen vermitteln können. Und es braucht halt auch Menschen, die einfach sagen, scheiß drauf, mach ich halt jetzt, ist ein nices Hobby. Und dadurch, dass all die Menschen, die hier sind, das wirklich gerne machen, ist auch diese Fröhlichkeit hier, das ist mir auch aufgefallen, das ist auch das, was uns sehr schnell gespiegelt wird, dass es einfach ein fröhliches Fest ist. Klar, wir haben Patrick, jedes dritte Wort ist Liebe, das hilft uns natürlich auch, aber dass wir in komplexen Themen eine Leichtigkeit reinkriegen und auch sehen, es gibt so viel Engagement. Und am langen Ende muss man Menschen finden, die einfach umsetzen können und einfach mal zupacken. Und wir haben uns sehr gefreut, letztes Jahr sind wir ja sehr blind gestartet und haben einfach mal losgelegt. Dieses Mal war es ansatzweise was besser, wir nennen es besser, aber wenn man groß denkt, fallen halt auch ein paar Späne.
Das ist ja auch ganz normal. Also
aber ich möchte auch mal sagen, wir scheuen uns auch keinen Themen, ja. Wir sprengen auch Grenzen. Alles, was an den Tisch, um den Tisch ist. Wir haben da oben eine junge Schreiner-Firma. Ja, die ist hier aus Mönchsberg. Die sind 30 Jahre alt. Die haben ihr eigenes Unternehmen gerade gegründet. Und die zeigen, wie man wirklich noch Möbel macht. Möbel mit Qualität. Wir haben da unten eine Zigarrenmanufaktur. Und das ist ein Bild, was mir im Festival festgebrannt ist. Die haben am Workshop mit den Leuten am Tisch gesetzt und haben Zigarren gedreht. Wer hat in seinem Leben schon mal eine Zigarre selber gedreht?
Das konntest du alles mal so durch. Nach Westberg.
Ja, so genau. Sieht's aus. Und das sind alles so schöne Dinge. Der Mann ist Kubaner. Ja? Das sind alles Dinge, wo er sagen kann, wo kommt das Blatt eigentlich her? Und das finde ich einfach so grandios.
Und bevor es jetzt einen riesen Shitstorm gibt, Franken war eine sehr, sehr große Tabakregion über viele Jahre. Die Älteren unter uns wissen es vielleicht noch.
Da ist zum Beispiel ja die beste Haselnuss Frankens oder für mich der Welt, kommt ja eben aus Kadolsburg. Und früher haben die ja Tabakplantagen gehabt und dann wurden die Subventionen gestrichen, weil man keinen Tabak mehr anbauen musste oder durfte oder brauchte in Franken. Und dann sind die ja auf die Haselnuss gekommen. Also der Tabak ist näher an uns dran, als wir gedacht haben. Aber natürlich kommt die Idee und der Gedanke, kommt jetzt mal, was eine Zigarre angeht, von Kuba. Aber das ist ja auch die Vielfältigkeit. Wir wollen uns ja auch nicht in irgendeiner Weise mit einem eigen auferlegten Dogma gegen plötzlich andere Einflüsse von außen, wie soll man sagen, sie vom Tisch fegen, sondern es geht ja auch für uns darum, klar werten wir das, aber nach einem sehr ethischen Moment, dass wir sagen, wir wollen versuchen, hier einfach die richtigsten der richtigen, und jetzt komme ich zu dem Wort Lösungen auch anzubieten, weil es geht nicht immer nur darum, um das Wort Nachhaltigkeit, sondern es geht einfach mal darum, dass die Menschen ja, wenn sie nach vorne gehen wollen, dann geht es ja nicht wieder die Fehler aufzuzeigen, sondern die Lösungen aufzuzeigen. Und das ist das, was bei uns passiert. Wir schaffen Wissen. Und wir schaffen vor allem auch Lösungen, vielleicht auch einfach durch den Kontakt, weil wie du vorhin schon sagtest, du kommst her und plötzlich findest du da einen und sagst, wusste gar nicht, dass der vor der Tür ist bei mir. Und es ist ja auch so, das ist ja auch die Chance für jeden Landwirt und Co., seine Gäste kennenzulernen, sich vorzustellen, auch mit dem Handwerk, was er da tut. Dann gibt es auch ein Preisbewusstsein von allen für das Handwerk. Also es ist ein Lösungsansatz, der hier passiert, ohne mit dem Zeigefinger, ohne dass es in irgendeiner Weise wirklich von oben herab wie so eine Glocke auf einem drauf liegt, sondern es ist leicht, es ist frisch und jeder hat die Chance, etwas zu finden. Und wenn irgendjemand sagt, naja, so viel kann ich noch nicht mitnehmen, aber ich kaufe halt jetzt von mir aus den Honig aus der Region, ist das auch schon ein Schritt. Ja? Jeder kleine Schritt erzählt. Und wir neigen gerade in Deutschland dazu, immer die große Lösung, 7 Tage in der Woche, 3-mal am Tag, immer nachhaltig und was auch immer ökologisch, besten Fall zu essen. Aber es reicht ja schon mal, wenn man mit einem Schritt schon mal beginnt. Und beim nächsten Mal versucht man, den zweiten Schritt zu gehen und den dritten. Und das soll es auch sein. Denn wenn man sich zu viel vornimmt, ist auch die Chance, dass man selber auf den Weg zu scheitern, auch relativ groß. Und da muss man für sich selber, glaube ich, ein bisschen arbeiten. Manche stülpen mehr um und manche brauchen kleine Schritte. Und das ist eigentlich das, was man hier spüren darf.
Ja, und Regionalität hat ja auch viele Facetten. Also regionale Küche ist ja mehr als Brot, Butter, Wurst und Spätzle. Also wir haben hier Manufakturen, die Miso herstellen. Also wir leben auf Sojasauce. Wir haben eine eigene Sojasauce hier in Franken. Und wir sind so viel unterwegs in der Welt. Lasst uns inspirieren. Und mit den heimischen Produkten kann man eben auch neue heimische Geschmäcker entdecken. Und das ist vielleicht auch etwas, was man nicht sofort so auf dem Schirm hat, wenn es um Regionalität geht, dass es vielleicht Dinge gibt, die man selbst noch gar nicht kennt. Ich habe heute einen Panel-Talk gehalten, wo es darum ging, wer kennt eigentlich alles Kimchi und wer kennt Hummus. Und es war wirklich interessant. Ich dachte, es ist ein Grundnahrungsmittel. Aber dann ist mir wieder eingefallen, ich lebe ja in einer großen Stadt. Und das ist dann schon interessant, dass man vielleicht da auch eben eine Weltoffenheit zeigt, dass in einer Zeit, wo Menschen so Angst haben vor Fremdartigkeit, weil wir das oft teilweise gar nicht einordnen können, diese Fremdartigkeit, aber über Essen kommt man sich nah, das kann jeder verstehen. Also Essen ist eine ganz direkte Sprache. Und vielleicht sollten die Weltpolitiker ein bisschen mehr miteinander essen und ein bisschen weniger miteinander reden.
Ich möchte noch eins sagen, und das liegt mir auch am Herzen, und das ist auch das Handwerk. Ja? Wir haben einen der besten Austernmachern Frankreichs, David Hervé. Ja, er ist wirklich einer der Produzenten, der in die gute Gastronomie liefert. Ja. Und die nächste Generation übernimmt es, Salomo Hervé. Und jetzt muss sie auch gucken, wie verkauft sie denn das eigentlich, weil Auster wieder aus der Mode kommt und so weiter. Und so ein Mensch kommt hierher. Sie ist gestern in Nürnberg gelandet, wir haben sie abgeholt und sie hat heute auf dem Markt Austern geknackt, hat einen Austern-Workshop gegeben und hat über 400 Austern an die Leute verkauft. Ja? Und ich finde das toll. Und die Leute sind wieder zurückgekommen und gesagt, ey, wir haben mit Austern eigentlich was ganz anderes verbunden. Das war doch nur glibbrig. Und hier habe ich eine Süße und hier habe ich das. Ja? Und das genau wollen wir erleben. Wir wollen den Leuten was zeigen und sie von diesen vielleicht auch von ihrem Ängsten befreien und den Mut haben, was zu probieren und danach eine andere Meinung zu haben.
Die Weltoffenheit ist ein gutes Stichwort, weil ja, Kulturen erlebt man ja, klar, durch Sehen, durch Hören, durch Riechen, aber auch sehr stark und intensiv durch Schmecken, weil letzten Endes ja jedes Land hat ja seine Eigenarten, seine eigenen Gerichte, seine eigenen Gewürze. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man dann diesen Bogen schlägt und sagt, okay, man verbindet Regionalität mit anderen Kulturen, mit anderen Rezepturen, mit Traditionen aus anderen Ländern, um dann einfach auch hier wieder was Gemeinsames, was Neues zu schaffen.
Es ist natürlich auch, es kommt darauf an, in welcher Region du natürlich auch bist. Also ich glaube, das merkt man auch selber, wenn du zum Beispiel irgendwo richtig schön im Süden, du hast 14 Tage der Urlaub, schmecken dir plötzlich bittere Sachen besser. Also ob es der Campari ist, der Bittersalat, was auch immer, weil Bitterstoffe zum Beispiel dem Körper helfen gegen die Sonne. Und wenn man die nordische Küche hochgeht, die ist ja sehr glasklar, da wird gerne über Milchprodukte die Säure hergestellt. Ja, also das ist keine Zitronensäure, die ja sowas fruchtig, frisches, süßliches hat, sondern es ist eher eine Milchsäure oder eben auch Milchvergorenes und auch Essig und so weiter. Das heißt, da sind sehr klar, sehr eindeutig. Es ist wie ein grüner Apfel, ja? Während man den roten, den schönen, süßen Apfel vielleicht dann eher wieder wo es ein bisschen wärmer ist. Das heißt, je nachdem, wo du bist, der Kulturkreis schafft seine Geschmäcker auch natürlich nach dem Bild der somatischen Intelligenz. Das heißt, der Körper weiß, was er braucht. Das haben Kinder ja von Natur aus, die somatische Intelligenz. Da gab es früher immer Aufschrei, wenn ein Kind, das ist jetzt ein bisschen länger her, ist aber so, an die Tafel gegangen ist, um die grüne Kreide zu essen. Und die grüne Kreide hatte Eisen, also war es ein Eisenmangel. Und die somatische Intelligenz haben Kinder, die wird ihnen aber durch industrielle Ernährung, wird die uns auch uns Erwachsenen weggenommen. Die kannst du auch wieder erhalten, da musst du aber schon so 3 Monate wirklich auf ziemlich alles Industrielle verzichten und ich glaube auch den Salzgehalt etwas reduzieren, dann kommt es auch wieder, das kann sich wieder herstellen. Aber das alles spielt zusammen bei dem, was wir essen, wann wir essen, wo wir essen und nach was wir, also welche Sehnsucht wir entwickeln.
Wolltest du auch noch was sagen dazu?
Ja, hat er super erklärt.
Ja, grundsätzlich, wie geht's denn jetzt weiter? 2024, das zweite.
25 ist geplant.
Ja. Das wir sind in den Startlöchern.
Wir gönnen uns jetzt mal 2 Monate ein bisschen Pause.
Nein.
Regenerieren.
Mit dem Vollgas, richtig, mit dem Vollgas, genau, Regeneration ist wichtig. Nee, wir müssen erstmal aufräumen. Also, wenn es für alle Besucher und Besucherinnen heute Abend vorbei ist, geht es für uns dann nochmal richtig los. Wir werden einmal kurz die Beine hochlegen und uns auf die Schulter klopfen. Dann sind wir wieder 3 Tage beschäftigt, das alles wieder aufzuräumen, nachzuarbeiten, kurz durchzuatmen und dann geht es natürlich wieder los. Das Dorf hat noch ein bisschen Platz, habe ich heute festgestellt. Ein paar Gassen gibt es noch. Ja, also Was meinst du, Alex?
Also ich glaube auch, vor allem, also ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt ist ja, wir sind ja auch mit letzten Jahr und diesem Jahr so ein bisschen, es ist ja so, dieses Festival ist ja wie eine Heuschrecke, die über die Plantage kommt. Und da musst du aber auch gleichzeitig hier, die musst die Bewohner auch mitnehmen. Die, auch das Dorf muss sagen, ja, das ist toll, was da passiert. Die müssen ein Stück weit mit Stolz drauf sein. Deswegen war es ja auch so schön, dass die heimische Feuerwehr, unser DLRG und so weiter, die waren alle da. Ja, es sind 70 Helfer insgesamt, die sich um so viel gekümmert haben. Und die fanden das so unfassbar schon beim ersten Mal, wie Würzberg, ihr kleines Dörfchen nach außen hin, was das für einen Glamour-Moment hat, für einen Strahlmoment. Und ich glaube, wir haben sie alle hinter uns und deswegen bin ich total auch bei euch, liebe Andrea und Patrick. Es gibt schon noch ein paar Möglichkeiten der Erweiterung, das sehe ich überhaupt nicht als Schwierigkeit. Für uns ist es natürlich auch wichtig, sich jetzt auch mal für die nächsten 2-3 Jahre zu überlegen, was ist, wie können wir welche Situation verbessern. Das hat ja auch immer damit was zu tun. Je größer du wirst, umso schärfer werden die Auflagen und das ist auch gut so. Also ich möchte das gar nicht negativ darstellen, sondern dafür gibt es das auch und da möchte ich auch ein Kompliment an unser Landratsamt in Kulmbach machen, wie gut die echt zusammenarbeiten wollen. Die sind auch lösungsorientiert, die kommen da nicht her, die können dir ja alles durchstreichen, ne? Und dann stehst du da wie so ein Depp und sie hätten auch immer gewonnen, die haben immer recht, aber sie haben immer gesagt, schau mal, da müssen wir hier und da das, lasst uns das noch überlegen. Und manches ist dann sehr gut und manches hindert uns noch ein wenig, aber das müssen wir lösen. Auch wenn jetzt zum Beispiel wir irgendwann mal 38 Grad haben und nur Sonne, dann musst du ein paar Verschattungsmomente dir überlegen oder wenn es dann doch mal ein paar Mal tröpfelt. Das sind alles so Dinge, die einen antreiben. Das heißt, die Perfektion, die wir jetzt machen, ist eigentlich nur im, wie soll man sagen, Ausschmücken des Festivals, gar nicht so in dem Inhalt, weil das ist ja das Wichtigste. Und das können wir im Moment am allerbesten. Und das kann gut reifen und wachsen. Und das andere darf ins nächste Level so langsam sich hochpirschen. Und klar, Würzberg hat Fläche, da schaffen wir schon noch was.
Grenzenlose Heimat heißt es.
Grenzenlose Heimat. Ja, ja, genau. Aber ihr seid losgegangen. Du hast ja auch gesagt, losgehen, den ersten Schritt tun. Und das ist, denke ich, ja das Wichtigste, dass sich da eben eine Bewegung tatsächlich irgendwo nach vorwärts richtet.
Die meisten Menschen scheitern am ersten Schritt. Weil sie nämlich schon denken, was ist der zweite, der dritte und der vierte. Und weil sie beim vierten Schritt dann plötzlich denken, und jetzt kommt das Allerschlimmste, was alles im Keim erstickt, was denken denn die anderen? Und damit brauchst du gar nicht mehr weitermachen. Weil und gerade die anderen denken ja sowieso immer was. Auch wenn es perfekt ist, denken sie irgendwas. Du kannst dem nicht entsprechen. Und ja, du brauchst schon so einen gewissen Plan. Und du kannst auch sagen, na, den ersten und zweiten Schritt können wir machen. Wie der dritte und vierte wird, wissen wir noch nicht. Aber lass uns mal loslegen. Erst wenn du mal einen Schritt tust, erst wenn du mal loslegst, kannst du auch was verändern. Und natürlich muss man sich auch selber ein bisschen davor schützen, nicht alles am Fehler zu messen, sondern auch an der Großartigkeit. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, an Großartigkeit, das im eigenen Stil zu bemessen. Da fehlt es uns nicht, aber wir sind auch sehr, wir können auch mit der eigenen Kritik, die wir uns natürlich auch stellen, sehr gut umgehen. Also wir sind wie so ein 12-Zylinder-Motor, natürlich mit E-Power logischerweise, ja, aber Biturbo. Und deswegen, wir rasen schon los, wir müssen nur schauen, dass die Kurven nicht zu eng werden, sonst haut es uns raus.
Ja, aber ich denke, das ist ja das Wichtigste, dass man da auch gemeinsam im Team einfach genau so kritisch hinterfragt, guckt, was kann man auch besser machen, wo können wir in welche Richtung gehen. letzten Endes versammelt ihr mit der Leidenschaft, mit der Liebe, ich will es auch gerade nochmal aufgreifen, jede Menge Menschen, die da am Strang ziehen, und da kann man euch ja auch nur gratulieren, dass ihr das schafft. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Wir gehen jetzt mal 10 Minuten feiern und dann geht's wieder los.
Dankeschön.
Danke.
Das nun mit der zweiten Festivalfolge und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht nur bei unseren Gästen bedanken, sondern auch nochmal bei Johannes. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du diese 2 Podcast-Folgen während unserem Food-Festival zu Tisch 24 aufgenommen hast. Euch möchte ich nochmal ans Herz legen, schaut bei ihm auf der Seite vorbei. Ihr findet seinen Podcast unter Käse, Wein und Blablabla, der Genuss-Talk mit Johannes Kirin. Mittlerweile hat er über 120 Folgen und auch zahlreiche unserer Freaks sind dabei. Ich glaube also, für jeden ist ein Thema dabei und jeder wird fündig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.